Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segnungen und Gaben gebeten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, den es nie erfüllt hat, der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre brauchen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemanden gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Trainingsdienst, der zum Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen und in ihm aufwachsen wollen. Heute werde ich über den Zerbruch sprechen. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 21, ich lese die Verse 33 bis 44. Das ist das Matthäusevangelium, Kapitel 21, beginnen in Vers 33. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Vers 34. Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Vers 35. Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Vers 36. Da sandte er wieder andere Knechte, mehr als zuvor, und sie behandelten sie ebenso. Vers 37. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Vers 38. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Vers 39. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Vers 40. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Vers 41. Sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Vers 42. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Vers 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Vers 44. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Das Wort zerschmettert in Strongs ist die Nummer 4917 und kommt von einem anderen Wort und heißt, so wie zusammenstoßen, das heißt zerschlagen, zerbrechen. Das Wort zerschmettert kommt im Neuen Testament nur in einem weiteren Vers im Lukas-Evangelium vor, wo das gleiche Gleichnis wiederholt wird. Jesus sagte in Lukas Kapitel 20, Verse 18 und 19. Lukas Kapitel 20, Vers 18. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Vers 19. Da suchten die obersten Priester und die Schriftgelehrten Hand an ihn zu legen in derselben Stunde. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. Das Wort fällt in Strongs ist Nummer 4098. Das erste Feld ist eine reduplizierte dritte Form des zweiten Felds, die nur als Alternative in bestimmten Zeitformen vorkommt, wahrscheinlich verwandt mit einem anderen Wort, Durch die Vorstellung des Aussteigens zu fallen, wörtlich oder bildlich, scheitern, nach unten fallen, brennen. Das Wort Stein hat bei Strongs die Nummer 3077 und ist offenbar ein Grundwort. Ein Stein, wörtlich oder bildlich, Mühl oder Stolper, Stein, Stein. Du hast die Wahl, auf den Stein zu fallen und zu zerbrechen. Das ist die beste Option für den Menschen. Ein Mühlstein ist einer von zwei flachen, runden Steinen, die zum Mahlen von Getreide verwendet werden und ziemlich schwer sind. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, in Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Er ist der Herr und er hat nicht vor, sich zur Ruhe zu setzen. Es gibt keinen Platz für jemanden, der noch mit seinem eigenen Verstand Entscheidungen trifft, wenn Jesus in Jerusalem zu regieren beginnt. Sein Reich ist ohne Ende und er ist berechtigt, der König der Könige zu sein, weil er der Diener aller ist. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 2, ich lese die Verse 5 bis 11. Da ist Philipper Kapitel 2, beginnend in Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Vers 6. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Vers 7. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Vers 8. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Vers 10. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Vers 11. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Mensch wurde geschaffen, um als Ebenbild Gottes zu dienen und zu wirken. Die direkte Verbindung zwischen Gott und Mensch ging durch die Sünde verloren, wurde aber durch Jesus Christus wiederhergestellt. Paulus schrieb in Kolosser Kapitel 1, Verse 12 bis 15. Ich lese Kolosser Kapitel 1, beginnend in Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Vers 14. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Wir müssen jetzt Christus nachfolgen, denn er ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Du kannst dies persönlich erfahren und schmecken, dass der Herr gut ist, wenn du glaubst. Diejenigen, die Christus nicht nachfolgen, glauben nicht. Petrus sagte in 1. Petrus Kapitel 2, Verse 7 und 8. Das ist 1. Petrus Kapitel 2, Vers 7. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Vers 8. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Das Wort kostbar bei Strongs ist in Nummer 5092, kommt von einem anderen Wort, was bedeutet ein Wert, das heißt Geld oder konkret und allgemein Wertgegenstände. Sinngemäß höchstgradig Wertschätzung oder die Würde an sich, Ehre, kostbar, Preis. Das Wort verworfen bei Strongs ist die Nummer 593, kommt von einem anderen Wort und bedeutet missbilligen. Das heißt implizit ablehnen, nicht zulassen, ablehnen. Der wichtigste oder letzte Stein, der von vielen Gläubigen angenommen werden muss, ist die Herrschaft Jesu, da sie Jesus nicht selbst zum Herrn gemacht haben. Die moderne Gemeinde zieht es vor, auf Konferenzen und in vielen Seminaren Methoden der Heilung und Befreiung zu lernen. Sie versuchen, eher treu zu sein und die richtige Frucht zu bringen. Der Weinberg in den Gleichnissen Jesu steht für die Menschen im Reich Gottes, die aufgerufen sind, Früchte zu bringen, indem sie Jesus zum Herrn machen und stattdessen die von ihm geplanten Werke tun. Doch viele werden zurückbleiben. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, Verse 22 und 23, das Matthäusevangelium Kapitel 7, ich beginne in Vers 22. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Vers 23. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Die Gemeinde, die die praktische Herrschaft Jesu annimmt, ist gebrochen und bereit, seinen Willen zu tun und wenn nötig zu leiden und zu sterben. Diejenigen, die straucheln, haben noch eine Chance, gerettet zu werden. Aber die Zeit läuft ab. Es gibt drei Möglichkeiten. Nummer eins. Du siehst seine Herrschaft als kostbar in deinem Leben an. Du bist zerbrochen, aber du wurdest eine lebendige Seele, die in allem ganz von ihm abhängig ist. Nummer zwei. Du bist lauwarm, ungehorsam, obwohl du ihn Herr nennst. Du lehnst die Herrschaft Jesu Christi immer wieder ab und stolperst darüber, weil du versuchst, deine eigenen Bedürfnisse im Fleisch zu befriedigen und Gott nicht vertraust. Du landest immer wieder auf einem Weg, der richtig erscheint, indem du deinen eigenen Verstand gebrauchst. Nummer drei. Du kommst zur Vernunft, nachdem du die Folgen der Sünde geerntet hast. Wenn du sehr spät Buße tust, wirst du vielleicht zu Staub zermalmt werden und verpasst die Möglichkeit, der Mensch zu werden, zu welchem Gott dich berufen hat. Jesus beschreibt drei geistliche Bedingungen für die Gemeinde. In Offenbarung Kapitel 3, Verse 15 bis 19. Das ist Offenbarung Kapitel 3. Ich beginne in Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Vers 16. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss. Mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Vers 19. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Du kannst heiß, kalt oder lauwarm sein. Die schlechteste Eigenschaft ist, lauwarm zu sein. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistlich aufwachsen, schreibt Joseph Hedgecock, in Kapitel 12 auf Seite 234. Das ist die Wahrheit. Wenn du dich nicht nahe an dem Punkt bewegst, wo du sein solltest, dann bist und warst du in Rebellion. Es ist eine stille Rebellion, weil du ja aktiv im Dienst teilnimmst. Aber du bist nicht bereit zu tun, was Gott sagt. Stattdessen entscheidest du dich, auf Satan zu hören und gibst dich ihm hin, um ihm und seinen Lügen zu gehorchen, als dass du Gott und seiner Wahrheit gehorchst. Die Werke des Dienstes werden niemanden retten. Wenn du Christus nicht nachfolgst, betrügst du dich selbst und vermittelst anderen einen falschen Eindruck. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 5, lese Verse 1 bis 6. Das Epheser, Kapitel 5, beginne Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Vers 2. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit und Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Vers 4. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Vers 6. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Paulus gab denjenigen, die sich auf dem schmalen Weg befinden, einige kurze Hinweise. Diejenigen, die jetzt in das Reich Gottes eingetreten sind, werden die Frucht hervorbringen, während sie in Christus bleiben. Es reicht nicht aus zu sagen, dass man in Christus gerecht ist. Jesus sagte in Johannes Kapitel 15, ich lese die Verse 4 bis 6. Das ist Johannesevangelium, Kapitel 15, wir gehen in Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Paulus wusste, wie es war, in Christus zu sein. Paulus schrieb in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 28, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Aber Paulus wusste auch, dass es möglich war, nicht in Christus gegründet zu sein und ein Verstoßener zu sein. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 3, Vers 9, und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Bevor er Jesus begegnete, war Paulus eifrig für das Gesetz, religiös und bequem. Dann gab er all das auf, nur um durch Prüfungen und Schwierigkeiten zu gehen, um Christus nachzufolgen. Durch die Begegnung mit Jesus wurden ihm die Augen für die schlechten Früchte in seinem Leben geöffnet und er machte keine Ausreden mehr, um ein Leben im Reich Gottes zu haben. Er beugte sich Gott und erhielt Gnade. Paulus wusste, dass er die Gnade Gottes zu einem bestimmten Zweck erhalten hatte und er nutzte diese Gnade zur Buße. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 9 und 10. Das ist 1. Korinther, Kapitel 15, beginnend in Vers 9. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Gott entschied sich dafür, sich durch das schwächste und kleinste Volk zu offenbaren und benutzte die Juden, die gebrochen und von seinem Wort abhängig waren. Gott wählte die Nachkommen Abrahams. Die Juden mussten nur dem Beispiel Abrahams folgen, Frucht bringen und auf die Überführung auf dem schmalen Weg reagieren. Aber die Zeit lief ab. Johannes der Täufer begriff dies. Wir lesen Matthäus Kapitel 3, Verse 7 bis 10. Ich lese das Matthäusevangelium Kapitel 3, beginnen in Vers 7. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Vers 8. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Vers 9. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Vers 10. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das Gesetz war ein Segen für die Juden, denn durch das Gesetz mussten sie zur Buße tun und lernen, Gott im Glauben zu vertrauen, dass er sie versorgt. Durch das Gesetz erhielten sie reichliche Überführung und wurden sich der Heiligkeit Gottes bewusst. Überführung ist ein Segen, aber sie sollte zur Buße führen. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, schreibt Joseph Hitchcock in Kapitel 1 auf Seite 21. Du solltest das Werk der Überführung und Buße freudig annehmen. Überführung freudig anzunehmen, wird in der kürzesten Zeit die größte Menge an Frucht hervorbringen. Jedes Mal, wenn du überführt wirst, wurde ein Hindernis für dein geistliches Leben und deine Reife aufgedeckt. Jedes einzelne Hindernis ist ein Grund dafür, warum du nicht beständig im Geist bleibst. Überführung ist ein Alarmsignal, um dich zu warnen, dass es an der Zeit ist, sich mit einer bestimmten Sache zu befassen. Anstatt dies von einem fleischlichen Standpunkt aus als negative Erfahrung anzusehen, betrachte es aus Gottes Perspektive. Er überführt dich, damit du Buße tun kannst und eine weitere Sünde ausgeräumt wird, die dich daran hindert, eng mit Gott zusammen zu sein. Er tut dies, weil er dich so sehr liebt und nicht möchte, dass dich irgendetwas von der Gemeinschaft mit ihm trennt. Überführung ist ein Segen. Ja, sie ist unbequem. Aber welch wunderbare, ewige Frucht bringt sie hervor? Wenn du darüber nachdenkst, wirst du erkennen, dass dieses negative Gefühl der Überführung einfach nur eine Reaktion deines Fleisches ist. Es möchte nicht sterben. Überführung ist auch ein Segen für diejenigen, die auf dem schmalen Weg sind. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, Vers 17. Das ist das Johannesevangelium, Kapitel 1. Ich lese Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Auf dem schmalen Weg erhältst du Gnade und Wahrheit. Beides braucht man zur Buße und für ein Leben frei von Sünde und dem Teufel. Keine Buße, kein Leben. Paulus erklärte in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Leben auf dem schmalen Weg ist ein Leben ohne Zusammenbrüche oder weitere Folgen der Sünde, weil man Zeit hat, von toten Werken vollständig Buße zu tun. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 9, Verse 14 und 15. Das ist Hebräer Kapitel 9, ich lese Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Vers 15. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, dass sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Jesus ist jetzt der Vermittler zwischen Gott und denen, die ein Herz für Gott haben. Er ist nicht der Vermittler für alle. Diejenigen, die in Christus leben und die Verdorbenheit in dieser Welt überwinden, tun nichts, ohne vorher von ihm zu hören. Wenn du weiter sündigst und Ausreden dafür machst, dann gibt es keinen Vermittler, der dir helfen kann. Du bist zu einem Leben in Überführung auf dem schmalen Weg berufen worden. Du wirst dich so lange verändern, bis du das volle Maß der Größe Christi erreicht hast. Und er wird dir helfen, dorthin zu gelangen. Die Gabe des Heiligen Geistes ist Teil der Gabe des ewigen Lebens. Er ist der Geist der Wahrheit. Deine Aufgabe ist es, den schmalen Weg zu beschreiten, der dir helfen wird, die sündige Natur zu entlarven. Bevor du vom schmalen Weg abbiegst, wird der Heilige Geist dich vor ewigem Verlust, dem Tod und sogar der Hölle warnen. Wenn du vom schmalen Weg abkommst, wirst du vielleicht wie der verlorene Sohn enden und zur Besinnung kommen, nachdem du viel Zeit damit verschwendet hast, nur nach geistigem Gewinn zu suchen. Jesus sagte in Lukas Kapitel 15, Verse 11 bis 32. Lukas Evangelium, Kapitel 15, ich beginne in Vers 11. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Vers 12. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater, und er teilte ihnen das Gut. Vers 13. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Vers 14. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Vers 15. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Vers 16. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Vers 17. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Vers 18. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Vers 19. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vers 21. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Vers 22. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Vers 23. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Vers 24. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Vers 25. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Vers 26. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Vers 27. Der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Vers 28. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Vers 29. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Vers 30. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Vers 31. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Vers 32. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Der verlorene Sohn wurde schließlich durch seine Umstände gedemütigt. In dem Gleichnis bittet der verlorene Sohn seinen Vater um sein Erbe und verprasst es dann rücksichtslos in einem Leben der Selbstverliebtheit. Als er kein Vermögen mehr hatte, ist er gezwungen, beim Schweinezüchter als Hilfskraft zu arbeiten. Der Vater in diesem Gleichnis sah seinen Sohn also verloren an, als er seine Zeit und sein Geld für seine eigenen Interessen einsetzte. Er kam erst wieder zur Vernunft, als er hungerte und sich nicht mehr selbst ernähren konnte. Der Teufel wird versuchen, es dir so lange wie möglich in dieser Welt bequem zu machen, damit du deine Zeit mit Dingen verschwendest, die keinen ewigen Wert haben. Paulus schrieb in Galater Kapitel 6, Verse 7 und 8. Das ist Galater Kapitel 6, ich lese Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. In dem Buch Gesunde Lehre schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 5 auf Seite 36. Jeder wirkliche Christ, dem ich begegnet bin, möchte in der Lage sein, in Gottes Gegenwart zu bleiben, mit ihm Zwiegespräch halten und ihn auf persönliche Weise kennenlernen. Man kann nicht den Geist Gottes in sich haben und nicht dieses Verlangen haben. Dein Fleisch möchte das nicht, aber deine neue Natur will es. Der Geist wird immer dem Fleisch widerstehen, das von Gott fernbleiben möchte. In meinem Lebenszeugnis berichte ich über die Zeit des Zerbruchs, durch die ich mit dem Herrn gegangen bin. Ich war schon viele Jahre lang ein Kind Gottes, aber ich war der typische verlorene Sohn. Ich ging durch eine Krise in meinem Leben. Alles war schiefgelaufen. Ich war verzweifelt genug, dass ich bereit war, jemandem zuzuhören, der mir von Jesus berichtete. Als alles andere versagt hatte und ich zu Gott schrie, war es die Liebe selbst, die mir begegnete. Gott kam und liebte mich einfach. Er vergab meine Sünden, reinigte mich von aller Ungerechtigkeit und gab mir einen neuen Anfang. Diese Begegnung, bei der Wellen von Gottes Liebe mich überfluteten, bewirkte, dass ich mich in den Herrn verliebte. Alles, was ich wollte, war, mit ihm zusammenzuleben. Durch den Zerbruch erlebte Joseph Hedgecock eine solche Veränderung, dass Jesus auch seine erste Liebe wurde. Jesus sagte zu den Gemeinden in Offenbarung Kapitel 2, Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Diejenigen, die keine Zeit investieren, um seine Stimme zu hören, verwenden die Ausrede, dass sie nicht hören können, und sehen stattdessen auf das Fleisch. Jakobus schrieb an die Gemeinde in Jakobus Kapitel 4, Verse 13 bis 16. Das ist Jakobus Kapitel 4, beginnend in Vers 13. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Vers 14. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Vers 15. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies und das tun. Vers 16. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. In dem Buch Gesunde Lehre schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 7 auf Seite 76. Verborgene Pläne sind Teil des natürlichen Menschen. Sie haben unsere Gesellschaft durchsetzt. Aber sind sie auch für dich legitim geworden? Ist Heuchelei in den Augen Gottes Sünde? In Gottes Augen ist sie böse und macht dich blind für die Wahrheit. Wenn du Augen haben möchtest, um zu sehen, und Ohren vom Hören nicht abgestumpft, musst du dich entscheiden, im Geist mit Integrität und Ehrlichkeit zu leben. Beobachte dich selbst genau für einige Tage und lass dir jedes Mal vom Heiligen Geist zeigen, wenn du etwas aus einem verborgenen Grund heraus tust. Bitte den Herrn, wenn meine Motive für das, was ich tue, nicht der wahre Grund sind, den ich auch vorgebe, dann zeige es mir. Wenn mein Mund lügnerisch geworden ist und ich Dinge sage, die nicht von Herzen sind, dann zeige es mir. Manchmal kann die Anhäufung der Beweise zum Zerbruch und zur Buße führen. Es ist die Buße, die von Herzen kommt, die dir wirkliches Leben bringen wird. Es steht uns so viel Frieden zur Verfügung. Der durchschnittliche Christ hat niemals auch nur einen Teil der Freiheit von den Lügen Satans erfahren, die Gott für uns vorgesehen hat. Als wir zum ersten Mal Vergebung erfuhren für alle die Fehler, die wir gemacht haben, hatten wir in diesem Moment ein Gefühl, an das wir uns jahrelang noch gerne erinnert haben. Wir hoffen immer, dass wir das noch einmal genießen können, aber eigentlich war es nur der Anfang. Das war die Erlösung deines Geistes und es gibt dir die Kraft, dass auch deine Seele, dein Sinn und dein Körper erlöst werden können. Es ist ein Prozess. Man sollte mit dieser Freiheit begonnen haben und sie von da an immer mehr ausgedehnt haben. Es war nicht Gottes Absicht, dass wir diese erste Begegnung mit ihm genießen und sie dann wieder verlieren. Gott hat uns zur Freiheit berufen, die auf einem Leben basiert, in dem man anderen ohne den Teufel dient, ohne Sünde und in der Nachfolge Christi. Paulus schrieb in Galater Kapitel 5, in Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Fleischliche Christen glauben, dass es nicht falsch ist, schöne Dinge zu haben, aber sie entscheiden selbst, was sie für in Ordnung halten. Sie sind nicht zerbrochen und sie behalten sich immer noch das Recht vor, alles zu haben, was sie wollen. Sie haben Angst, loszulassen und Gott zu vertrauen. Sie sehen sich nicht als hilflos an und wollen nicht in allem von Gott abhängig sein. Paulus schrieb in Philippa Kapitel 3, Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Nur Gott weiß, was das Beste ist. Unser himmlischer Vater ist jemand, der sich wirklich um seine Kinder kümmert. Es gibt keinen Grund, etwas für sich selbst zu begehren und sich nicht auf seine Liebe zu verlassen. Wir lesen in Jesaja, Kapitel 55. Ich lese die Verse 1 bis 6. Das ist Jesaja, Kapitel 55, ich beginne in Vers 1. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Vers 2. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Vers 3. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Vers 4. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Vers 5. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dich dir zulaufen wegen des Herrn deines Gottes und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Vers 6. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Diejenigen, die zerbrochen sind, erfahren den ewigen Bund, indem sie seine Stimme hören. Gott weiß, was wir brauchen. Diejenigen, die auf dem schmalen Weg sind, rufen Gott nicht nur an, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Sie neigen ihr Ohr und sind ihm gegenüber ständig aufmerksam, weil sie wissen, dass Gott sie mit einer eifersüchtigen Liebe liebt, die rein und unbefleckt ist. Er will das Beste, ohne bei der Heiligkeit Kompromisse einzugehen. In der Amplified-Bibel steht in Jesaja 55, Vers 6. Sucht, fragt und verlangt nach dem Herrn, solange er zu finden ist. Beansprucht ihn aus Bedürfnis und mit Recht. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Suche ihn, bevor du auf dem breiten Weg landest, der ins Verderben führt. Jesus sagte in Matthäus, Kapitel 7, Verse 13 und 14. Das ist das Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, beginnt in Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Vers 14. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Auf dem schmalen Weg ist Gott immer nahe. Du weißt, dass er nahe ist, besonders wenn du regelmäßig Überführung erfährst. Du hörst seine Stimme immer dann, wenn er dich leitet. Du bist glücklich, auch wenn er dich korrigiert. Das Wort dürsten in Jesaja 55 bei Strongs bedeutet wörtlich oder bildlich durstig sein. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5, Vers 6, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Diejenigen, die auf dem schmalen Weg sind, suchen nach Gerechtigkeit und gehen nicht davon aus, dass sie gerecht sind, weil sie wiedergeboren sind. Das Christentum ist nicht nur einfach eine weitere Religion, es ist eine Beziehung zu einem lebendigen Gott. Man kann nur auf dem schmalen Weg nach Gerechtigkeit streben. Du solltest eine neue Schöpfung sein und nicht dem Teufel und der Sünde dienen. Du musst der Versuchung nicht erliegen, denn Gott sorgt für dich. Du brauchst nicht einmal an deine eigenen Bedürfnisse zu denken, wenn du Jesus nachfolgst. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, Verse 31 bis 33. Das ist Matthäus Evangelium, Kapitel 6, beginnend in Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Vers 32. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Deine Seele dürstet nach seinem vollkommenen Willen, wenn du zerbrochen bist. Deine Freude ist im Herrn, denn er wird deine Seele nähren und ihr Leben in Fülle geben. Der Teufel wird dich gefangen halten. Jesus sagte in Johannes Kapitel 10, Verse 9 bis 15. Lieses Johannes Evangelium Kapitel 10, beginnen in Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Vers 12. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Vers 13. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Vers 15. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Vers 16. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhirte sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Man kann nur zu seiner Schafherde gehören, wenn man seine Stimme beständig hört. Jesus sagte auch in Johannes Kapitel 10, Verse 26 bis 28. Ich lese das Johannesevangelium Kapitel 10, beginnen in Vers 26. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Seine Schafe sind diejenigen, die sich wirklich an ihn klammern und auf ihn als ihren Versorger für zeitliche Dinge vertrauen, solange sie hier auf der Erde sind. In der Amplified-Bibel steht in Johannes 10, Vers 26, aber ihr glaubt nicht und vertraut nicht und verlasst euch nicht auf mich, weil ihr nicht zu meiner Herde gehört. Ihr seid keine Schafe von mir. Diejenigen, die in der Schafhürde Jesu sind, halten sich an die Grenzen, die er ihnen setzt. Sie hören nicht auf das Angebot des Teufels einer Freiheit, nach ihrem eigenen Willen zu handeln. Die wahren Schafe Jesu sind nicht an dem Gras auf der anderen Seite des Zaunes interessiert. Für sie ist die Beziehung zu Jesus kostbar, mit ihm als Herrn ihres Lebens. Sie glauben, dass nur Jesus sie hinein und hinausführen und eine sichere Weide finden kann. Wir lesen in Sprüche Kapitel 14, Verse 12 bis 14. Ich lese Sprüche Kapitel 14, beginnen in Vers 12. Mancher Weg scheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Vers 13. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden, und die Freude endet in Traurigkeit. Vers 14. Wer ein abtrünniges Herz hat, bekommt genug von seinen eigenen Wegen und ebenso ein guter Mensch von dem, was in ihm ist. In der Amplified-Bibel steht in Sprüche Kapitel 14, Vers 14. Der Abtrünnige im Herzen, von Gott und von der Gottesfurcht, wird gefüllt mit der Frucht seiner eigenen Wege, und ein guter Mensch wird mit der Frucht seiner Wege zufrieden sein. Mit den heiligen Gedanken und Handlungen, die sein Herz antreibt und an denen er sich erfreut. Wenn du weiterhin das Fleisch nährst, indem du tust, was du willst und wann du willst, wirst du körperlich verhungern und deine Seele verlieren. Wir lesen in 3. Mose, Kapitel 26, Vers 26 und 27. Das ist im Buch 3. Mose, Kapitel 26, ich lese 26, Vers 26. Wenn ich euch den Stab des Brotes zerbreche, dann werden 10 Frauen euer Brot in einem Ofen backen, und man wird euch das Brot nach dem Gewicht zuteilen, und ihr werdet es essen, aber nicht satt werden. Vers 27. Wenn euch aber auch dadurch noch nicht zum Gehorsam gegen mich bringen lasst, sondern euch mir widersetzt. Das Fleisch kann unmöglich befriedigt werden. Es wird immer mehr wollen. Du wirst dich noch weiter von dem Leben entfernen, das Gott für dich geplant hat, wenn du ihm nicht nachfolgst. Jesus sagte in Lukas Kapitel 9, Verse 23 und 24. Das ist das Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 23. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Es gibt zwei Formen der Kommunikation, die David in seiner Beziehung zum Herrn entdeckte. Wir lesen im Psalm, das ist Psalm Kapitel 23, Verse 1 bis 3. Psalm Kapitel 23, Verse 1. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Vers 2. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Vers 3. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das Wort führt in Vers 2 bei Strongs ist eine einfache Wurzel und bedeutet eigentlich mit einem Funken zu laufen, das heißt zu fließen. Daher zu leiten und durch Schlussfolgerung zu schützen, zu erhalten, tragen, nähren, führen. Das Wort führt in Vers 3 bei Strongs ist auch eine einfache Wurzel und bedeutet führen, implizit transportieren, ins Exil oder als Kolonisten, geben, bringen, reagieren, leiten, herausführen, führen, setzen, belasten. Die Verheißung im Psalm 23 beruht darauf, dass Jesus der Hirte Davids ist. Er wird dich an stille Wasser führen, damit du Buße tun und den Herrn besser hören kannst. Die Zeiten der Stille sind für die Buße da. Als ich unter Joseph Hedgecock in der Ausbildung war, gab es arbeitsreiche Zeiten, in denen im Dienst viel zu geben war. Aber es gab auch Lektionen, die durch persönliche Buße zu lernen waren. Die ruhigen Zeiten waren dazu da, tief zu graben. Wenn Jesus dein Hirte ist, dann führt er dich an stille Wasser, damit du Buße tun und ihn besser hören kannst. In dem Buch Meine Schafe höre meine Stimme, überarbeitete Ausgabe, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 2 auf Seite 13. Du musst in deinem Geist verstehen, dass ich davon spreche, beständige Gemeinschaft und Verbindung mit Gott zu haben, indem man die Anweisungen des Herrn im Alltagsleben hört und persönlich durch den Heiligen Geist von Jesus als dem buchstäblichen, ausübenden Herrn seines Lebens geleitet wird. Als Gott David um seines Namens willen leitete, geschah dies, weil er ein verstecktes Motiv hatte und zuerst mehr Buße nötig war. Jemand kann um seines Namens willen eine Richtung vorgegeben bekommen, aber er wird in der Isolation enden, wenn er nicht Buße tut und sich ändert. Die Juden endeten damit, dass sie für lange Zeit in der Wüste umherzogen. David sagte im Psalm 95, Verse 10 und 11. Ich lese Psalmen, Kapitel 95, beginnend Vers 10. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht, und sie haben meine Wege nicht erkannt. Vers 11. Sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Gott musste die Juden in die Wüste führen, weil sie es sich nach Josefs Tod in Ägypten zu bequem gemacht hatten. Jeder muss seine eigene persönliche Beziehung mit dem Herrn haben, indem er seinem Plan für sich folgt und es sich in dieser Welt nicht bequem macht. Jakobus schrieb in Jakobus Kapitel 4, Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer so ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Das Wort Feindschaft bei Strongs ist die Nummer 2189 und kommt aus dem, von dem Femininum eines anderen Wortes und bedeutet Feindschaft, implizit ein Grund für Opposition, Feindschaft, Hass. Das Wort Feind in Strongs ist die Nummer 2190. Es stammt von einem vom primären Wort. Hassen, hasserfüllt, passiv abscheulich oder aktiv feindselig. Gewöhnlich als Substantiv, ein Widersacher, besonders Satan, Feind, Gegner. Um seines Namens willen führte Mose die Juden aus Ägypten heraus und gab ihnen die Chance, auf dem schmalen Weg ein heiliges Leben zu führen. Dieser Weg war um seines Namens willen, weil sie sonst als Feinde Gottes enden würden. In der Wüste wollten sie nicht lernen, Gott als Volk zu vertrauen. Und alle außer Josua und Kaleb wollten nach Ägypten zurückkehren. Das Volk Israel hatte durch Mose eine Verbindung zu Gott, aber sie hatten keine Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir lesen in 2. Mose, Kapitel 17, ich lese die Verse 1 bis 7. Das ist 2. Mose, Kapitel 17, beginnt in Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Zin, ihre Tagesreisen, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Vers 2. Darum stritt das Volk mit Mose, und sie sprachen: Gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was streitet ihr mit mir? Warum sucht ihr den Herrn? Warum versucht ihr den Herrn? Entschuldigung. Vers 3. Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Vers 4. Da schrie Mose zum Herrn und sprach: Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, und sie werden mich noch steinigen. Vers 5. Und der Herr sprach zu Mose: Tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Vers 6. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. Und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Vers 7. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meribah, wegen der Herausforderung der Kinder Israels, und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? In dem Buch Meine Schafe höre meine Stimme, überarbeitete Ausgabe, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 8 aus den Seiten 92 und 93. Es gibt einige große Hindernisse, die dein Zusammenleben mit Gott sofort unterbrechen werden. Ich definiere Zusammenleben, Gemeinschaft, als Kommunikation mit Freude. Wenn du möchtest, dass Gott an dir gefallen hat, kannst du nicht zulassen, dass die folgenden Hindernisse dein Teil deines Lebens sind. Sinne über jeden Einzelnen nach und bitte den Herrn, dir zu offenbaren, mit welchem von diesen in dir du dich befassen sollst. Wenn du Buße tust, wird Gottes Wort wieder klar durchkommen und er wird zu dir mit Wohlgefallen reden. Nummer 1. Offene Rebellion und bewusste Sünde. Gott wird mit dir keine Gemeinschaft haben, wenn du in offensichtlicher Sünde lebst. Nummer 2. Stolz, Hochmut und deine eigene Herrschaft. Stolz ist das Gegenteil von Demut, und Gott wird ihm immer widerstehen. Nummer 3. Selbstsucht in jeder Form. Gleichgültig, für wie gerechtfertigt du dich hältst. Selbstsucht und das Verlangen, dem Selbst zu gefallen, sind im Stolz verwurzelt. Nummer 4. Rebellion gegenüber geistlicher Autorität. Autorität braucht nicht vollkommen sein, bevor du dich ihr unterordnen musst. Wenn du mit der richtigen Haltung demütig bleibst, wird Gott sich um sie kümmern, falls sie verkehrt liegen. Nummer 5. Schlechte Gewohnheiten. Du musst an Gewohnheiten beständig arbeiten, damit sie gebrochen werden. Nummer 6. Fehlen der Taufe im Heiligen Geist. Der Heilige Geist wurde gesandt, um dir Kraft zu geben, dass du dein Fleisch überwindest. Nummer 7. Fehlen der Furcht des Herrn. In Sprüche 1, Vers 7 steht, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist. Um mehr zu hören, entferne diese 7 Hindernisse. Durch die Gnade kannst du jetzt im Reich Gottes leben und an dir arbeiten, wenn du ihm ergeben bleibst. Du wirst auch die Fallen überwinden, die der Teufel für dich aufstellt. David hatte ein Vertrauen, das auf Korrektur und Disziplin beruhte. Er sagte im Psalm 23, Verse 4 bis 6, ich lese Psalm, Kapitel 23, Vers 4. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn Jesus dein Hirte ist, dann ist er der Herr deines Lebens und trifft die Entscheidungen. Indem David ihm nachfolgte, mangelte es ihm nie an etwas. Und er sagte, dass er sich auch nichts wünschte. Wenn es dir immer an etwas mangelt, dann ist Jesus nicht der Herr deines Lebens. Und dir fehlt diese Gemeinschaft mit Gott. Jesus gab David alles, was er brauchte. Und er genoss Gottes Überfluss, auch in schwierigen Zeiten. David sagte im Psalm 37, Verse 3 bis 6. Also Psalm, Kapitel 37, beginnend in Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue. Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Vers 6. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Du wirst deine Gerechtigkeit gefährden, wenn du nach den Dingen dieser Welt strebst. Aber wenn du dich selbst an die letzte Stelle setzt und dich an ihm erfreust, wirst du zufrieden sein. Paulus suchte nicht nach irgendetwas in dieser Welt. Paulus sagte in 1. Timotheus, Kapitel 6, ich lese die Verse 6 bis 12. Das ist 1. Timotheus, Kapitel 6, beginnen in Vers 6. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Vers 7. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Vers 9. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Vers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Alles, was du hast, solltest du durch die Gabe des ewigen Lebens erhalten haben. Du solltest nicht nach Segnungen suchen. Halte dich von jeder Wohlstandslehre fern, denn sie wird dir viel Kummer bereiten. Wenn du in der Liebe zum Geld endest, im Leib Christi sollte der Geist den Wunsch wecken, alles, was wir haben, mit allen zu teilen, die Christus nachfolgen. Paulus sagte in 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 12, denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie sind aber unverständig, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Vergleiche dich immer mit Christus. Vergleiche dich niemals mit jemandem, dem es finanziell gut geht. Einige Grundbedürfnisse mögen legitim sein, aber lass dir von Gott das geben, was du brauchst. Du brauchst nicht den Reichtum, den andere haben. Du hast eine andere Berufung und Bestimmung. Jesus sprach zu Thomas in Johannes Kapitel 14, Vers 6. Das ist Johannes Evangelium, Kapitel 14, ich lese Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn du Leben erfahren möchtest, musst du den Heiligen Geist in dir wohnen und dich führen lassen. Es reicht nicht aus, wiedergeboren zu sein. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, dich auf sein Erscheinen vorzubereiten, indem er dich jetzt auf den schmalen Weg führt, auf dem du lernen musst, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen. Wir lesen in Sprüche Kapitel 3, Verse 5 und 6. Das ist Sprüche Kapitel 3, ich lese Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Wenn du in Versuchung gerätst und sündigst, bekenne deine Sünde. Auf dem schmalen Weg ist der Heilige Geist wie eine Pannenhilfe. Er wird dir den richtigen Weg erklären. Halte dich an die Wege, die Gott für dich persönlich festgelegt hat. Wenn du Gottes Leitung verfehlst, demütigst du dich, bekennst deine Sünde und kehrst auf den schmalen Weg zurück. Paulus sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Die Betrübnis des Geistes ist ein Zeichen dafür, dass du dich selbst betrügst, dass der schmale Weg nicht notwendig ist. Du denkst, ein kleiner Umweg, um in diesem Leben ab und zu etwas zu bekommen, wird den Gesamtplan nicht aufhalten. In Wirklichkeit wird dieser kleine Umweg zu mehr Schwierigkeiten führen, als du bewältigen kannst. Du musst Herr deines Lebens werden, um diesen kleinen Umweg zu machen. Das ist geistige Untreue, geistiger Ehebruch. Auf dem breiten Weg wird der Teufel dir sagen, dass du alles haben kannst, was du möchtest. Wenn du das glaubst, wirst du wieder mit seinen Lügen infiziert werden, indem du deinen Verstand gebrauchst. Jakobus sagt in Jakobus Kapitel 1, Verse 13 bis 20. Jakobus Kapitel 1 beginnt in Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Vers 14. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Vers 16. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Vers 20. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn du der Wurzel deiner Sünde auf den Grund gehen möchtest, wird der Heilige Geist dir eine vollständige Erklärung dafür geben, was geschehen ist. Du wirst niemals frei sein, wenn du der Lust des Fleisches dienst. Paulus schrieb in Galater Kapitel 5, Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Gottes Plan war es, vielen Völkern durch die Juden die Antworten zu geben, die sie in der Wüste durch ihr Vertrauen in Gott erhielten. Jetzt sollte die Welt zur Gemeinde kommen, um die Wahrheit von denen zu erfahren, die auf dem schmalen Weg sind. Doch die Gemeinde scheint nur weltliche Weisheit, wenig Wahrheit und eine Botschaft über Wohlstand ohne Demut zu haben. Gott hat die Gemeinde und die Juden aus der Welt herausgerufen, um Vorbilder für reinen Gehorsam und Heiligkeit zu sein. Wir lesen in 2. Mose Kapitel 3, Vers 18. Und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lass uns nun 3 Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Die Juden gingen in die Wüste, um selbst Täter des Wortes zu sein und allen anderen ein Vorbild zu sein. Den Juden wurde das Gesetz gegeben, damit sie sich selbst retten und erkennen können, wie sündig sie wirklich sind, um Zerbruch zu bringen und um Freiheit von der Sünde durch Buße zu bewirken. Sie sollten ein lebendiges Opfer werden. Paulus schrieb in Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Das ist Römer Kapitel 12, beginnen Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Am Anfang war es Gottes Plan, dass der Mensch ihn repräsentiert und ein Kanal seiner Herrlichkeit ist und sich vermehrt und die Erde bevölkert. Gottes Pläne sind rein und scheitern nie, weil sie auf Liebe beruhen. Jesus ist das Ebenbild des Vaters und verherrlicht den Vater als Diener. Jesus hat gezeigt, dass der Teufel den Heilsplan, seinen Tod am Kreuz und das Kommen des Reiches Gottes am Pfingsttag nicht aufhalten konnte, weil er dem Vater vertraute und seinem Plan folgte. Genauso solltest du ein Ebenbild Christi sein, indem du dich täglich selbst verleugnest und täglich dein Kreuz auf dich nimmst. Der schmale Weg wird jetzt leichte Bedrängnis bedeuten, später aber Herrlichkeit. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Verse 33 bis 37. Das im Buch Römer, Kapitel 8, ich lese Vers 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Vers 34. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferstanden ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Vers 36. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Vers 37. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Nur diejenigen, die auf dem schmalen Weg gehen, werden gerechtfertigt und zu überwindern oder gar mehr gemacht. Er sucht die Kämpfer aus und dann wird er sie für dich kämpfen. Der schmale Weg hält dich frei von der Verdorbenheit und verhindert, dass du wieder bequem und ein Sklave der Sünde und des Teufels wirst. Die Sünde ist das Problem, denn dann verliert man die Verbindung zu Gott. Es gibt keinen Sieg, wenn man nicht ein heiliges Leben führt. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 11, Verse 8 bis 10. Hebräer Kapitel 11, beginnen in Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Vers 9. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham war bereit, im Glauben zu leben und sich auf Gottes Gabe zu verlassen. Er war auf der Suche nach etwas, das rein und nicht von Menschenhand gemacht war. Du musst dich darauf konzentrieren, jetzt in das Reich Gottes einzutreten. Das Reich Gottes ist jetzt hier durch den Geist. Jesus hat gesprochen in Matthäus Kapitel 18, Verse 3 und 4. Das Matthäus, Kapitel 18, beginnt in Vers 3. Und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. In der Amplified Bibel steht in Matthäus 18, Vers 3. Und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht Buße tut, euch ändert und umdreht und werdet wie die Kinder, vertrauensvoll, demütig, liebevoll, vergebend, so könnt ihr überhaupt nicht in das Himmelreich kommen. Du bist eingeladen worden, im Himmelreich zu leben, aus Gnade durch den Glauben. Du musst das Vertrauen in dich selbst aufgeben, dich in die entgegengesetzte Richtung wenden und Gott von ganzem Herzen vertrauen wie ein kleines Kind. Das mag für den Verstand keinen Sinn ergeben, aber wenn du das Himmelreich nicht betreten hast, wirst du zurückbleiben. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Das ist Epheser Kapitel 2, ich lese Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Vers 9. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Du solltest von den toten Werken Buße getan haben und dich nun darauf konzentrieren, die Werke zu tun, die Gott für dich vorgesehen hat. Das ist es, was echte Buße im Wesentlichen ausmacht. Keine himmlischen Werke, kein Glaube. Glaube ohne Werke ist tot. Wir lesen in Johannes Kapitel 4, Vers 34. Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Unsere Errettung aus Gnade durch den Glauben schließt ein, dass wir frei sind, die Dinge zu tun, zu denen er uns die Gnade geben wird. Du kannst dies effektiv tun, indem du mit Jesus verbunden bist. Jesus sagte in Matthäus, Kapitel 11, Verse 28 bis 30. Das Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, beginnt in Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Vers 30. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Bei der Ausbildung von Ochsen wird ein jüngeres, untrainiertes Tier mit einem älteren, trainierten Tier zusammengetrieben. Der trainierte Ochse dient als Rückhalt und Hilfe, das neue Tier zu beruhigen. Das Joch hat eine stärkere Rückhaltewirkung als ein Halfter oder ein Führstrick. Das untrainierte Tier lernt schnell, dem erfahreneren Ochsen zu folgen. Es ist wichtig, dass das trainierte Tier groß genug ist, um das widerspenstige Tier zu halten, sollte es versuchen zu entkommen. Manche sind der Meinung, dass dies die sicherste und effektivste Methode ist, unreife, widerspenstige Tiere zu trainieren. Das Joch selbst ist nicht schmerzhaft. Jedes Joch ist so geformt, dass es jedem Ochsen perfekt passt. Jesus lehrte uns zu beten. In Matthäus, Kapitel 6, Verse 9 bis 13. Das Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, beginnt in Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Vers 11. Gib uns heute unser tägliches Brot. Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Vers 13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistig aufwachsen, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 7 auf den Seiten 134 bis 136. Nachdem ich mich bedingungslos dem Herrn ergeben hatte, ließ er zu, dass Shirley und ich in eine schwierige finanzielle Situation gerieten. Wenn sie zum Lebensmittelladen ging, gab sie nie mehr als $2 oder $3 aus. Während ich bei der Arbeit war, fragte sie den Herrn: Herr, was möchtest du, dass ich für Joseph zum Abendessen zubereite? Der Herr sagte: Geh in die Küche und bereite etwas zu. Sie wusste, dass es dort nichts zu kochen gab, aber als sie den Schrank öffnete, waren dort 2 oder 3 Dosen mit Essen. So tat sie es viele Male. Wir haben nicht gesehen, wie Gott die Dosen in den Schrank gestellt hat. Und bis heute wissen wir immer noch nicht, wie sie dort hineingekommen sind. Einmal hatten wir genug Geld, um eine kleine Packung Salisbury Steaks zu kaufen, was im Grunde gepresstes Hamburgerfleisch war. Es waren 2 kleine rechteckige Fleischstücke, etwas über 1 Zentimeter dick, mit Soße. Und wir hatten 4 Scheiben Brot. Das war alles, was wir an Essen hatten. Shirley legte jedes Steak zwischen 2 Scheiben Brot. Es hat ungefähr 2 Zentimeter vorne und hinten aus dem Brot übergestanden. Wir haben den Herrn gebeten, das Essen zu segnen. Ich schob das Salisbury Steak so weit zwischen den Broten hoch, dass es mit der unteren Kante des Brotes endete und ließ es ungefähr 4 Zentimeter über den oberen Rand hervorstehen. Sie tat das Gleiche. Wir aßen das Fleisch herunter bis zum Brot und sahen, wie das Fleisch ungefähr 4 cm am unteren Brotrand hervorstand. Wieder schoben wir es nach oben, sodass unten nichts mehr hervorstand. Erneut aßen wir von oben herunter ab. Nach 2 oder 3 Mal fiel uns beiden auf, dass wir immer noch nicht an dem Brot angelangt waren. Wir fingen an zu lachen. Wir taten es mehrere Male, bis wir angenehm satt waren. Dann schließlich stand das Fleisch nicht mehr über. Wir aßen das Brot mit dem Fleisch und waren zufrieden. Gott griff ein und es war beeindruckend zu sehen, wie er ein so offensichtliches Wunder für uns tat. Dies ist nur ein Beispiel für die vielen Male, in denen Gott um unseretwillen eingriff. Shirley sagt, wir wussten nicht, dass wir arm waren, weil wir so glücklich waren. Wir hatten Freude und Frieden und wir liebten einander. Alle anderen machten sich Sorgen, nur wir nicht. Je schwieriger die Umstände wurden, desto mehr sahen wir Gott souverän um unseretwillen eingreifen. Einmal sagte ich zum Herrn, es wird interessant sein zu sehen, wie du uns hier wieder herausholst. Wir hatten ihm alles anbefohlen und er erlaubte einige schwierige Situationen. Seine Antwort war, Sohn, ist irgendetwas zu schwer für mich? Es war während dieser Jahre, als andere mich richteten, in Sünde zu leben, weil wir finanziell nicht erfolgreich waren. Sie urteilten, dass Gott uns nicht segnete. Doch waren wir regelmäßig Zeugen von Wundern und erhielten zusätzlich Offenbarung, welche unser Leben komplett veränderte und letztendlich auch die Leben von Tausenden von Gläubigen auf der ganzen Welt verändert hat. Gott zu bitten, uns zu segnen, wenn wir noch nicht mit Jesus verbunden sind, ist ein törichtes Gebet. Andernfalls werdet ihr versucht sein, etwas im Fleisch zu sehen. Wir müssen erst lernen, nach seinem Willen zu beten. Der Heilige Geist wird betrübt sein, wenn wir nicht seinen vollkommenen Willen tun. Das Gebet der Erweckung besteht darin, Gott zu bitten, dich nur dann zu segnen, wenn du seinen vollkommenen Willen tust. Er kann Ausnahmen machen, aber lass ihn entscheiden. Strebe niemals nach Segen oder bitte darum, sonst wirst du dich am Ende selbst betrügen, indem du bekommst, was du willst. Im Fleisch wirst du ernten, was du sähst. Je schneller du erkennst, dass du nicht in Gerechtigkeit wandelst, desto schneller kannst du Buße tun. Diejenigen, die gebrochen sind, Nummer 1, wissen, dass nichts Gutes in ihnen lebt. Nummer 2, sehen die Herrschaft Jesu Christi in ihrem Leben als kostbar an. Nummer 3, lieben Überführung und ertragen Korrektur durch andere. Nummer 4, suchen Gerechtigkeit und hungern nach Wahrheit. Nummer 5, nutzen die Gnade zur Buße und Veränderung. Nummer 6. Lernen aus Fehlern und überwinden durch Gnade. Nummer 7. Werden effizienter und erreichen mehr mit weniger Aufwand. Nummer 8. Kennen die Vorteile der Unterordnung und bleiben untergeordnet. Nummer 9. Dienen immer anderen, die Christus nachfolgen. Nummer 10. Suchen nicht nach Segnungen. Nummer 11. Beten, dass sein Wille geschieht. Nummer 12. Streben niemals nach Freiheit, sondern suchen Christus, um ihm zu gehorchen. Im Garten Eden gab es zwei Bäume. Diese beiden Bäume sind wie der schmale und der breite Weg. Du musst den schmalen Weg wählen, wenn du Leben empfangen möchtest. Wenn du nicht nach seinem vollkommenen Willen trachtest, wirst du zum Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zurückkehren. Wer die Erkenntnis von Gut und Böse anwendet, vertraut Gott nicht. Niemand kann durch eigene Werke gerettet werden. Diejenigen, die zerbrochen sind, haben ein offenes Ohr, um zu hören, was der Herr sagt. Wenn du vom schmalen Weg abkommst oder eine schlechte Frucht siehst, kehre sofort zu Christus zurück. Versuche so lange wie möglich in Christus zu bleiben und frage Gott, was die Sünde ist, die dich aus seiner Gegenwart bringt. Die Wurzel dieser Sünde wird sein, dass du Gott nicht vertraust in dem, was du wirklich brauchst. Es ist möglich, nicht zu sündigen. Am Anfang wirst du vielleicht häufiger bekennen. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, Verse 1 und 2. Das ist Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Vers 2. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Andere zu verurteilen, zu richten, ist eine Sünde, die dich sehr schnell aus Christus herausbringen wird. Du wurdest aus Gnade durch den Glauben gerettet. Wenn du jemanden verurteilst, dann wirst du ein Urteil ernten, statt Gnade und Barmherzigkeit. Du sollst dich nur auf deine eigene Sünde konzentrieren. Arthur Byrd sagte einmal, Wenn du jemanden verurteilst, sägst du den Ast ab, auf dem du sitzt. Für weitere Informationen über die Sünde, andere zu beurteilen und die Folgen davon, lies bitte Kapitel 11, Urteilen und Richten, in dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Geistig aufwachsen, von Joseph Hedgecock. Die göttliche Weisheit macht für diejenigen keinen Sinn, die stattdessen eine Menge natürlicher Weisheit angesammelt haben. Die Tatsache, dass sie immer nur natürliche Weisheit benutzen, ist ein Beweis dafür, dass sie nicht zerbrochen sind. Jesus hat gesagt in Matthäus Kapitel 11, Verse 25 bis 27. Dieses Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, beginnt in Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Vers 26. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Vers 27. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn, und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Wir erhalten unsere Weisheit aus der Nachfolge Christi. Durch den Gehorsam wird unser Glaube gereinigt, und das öffnet uns die Augen, um mehr zu sehen. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5, Vers 8, Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Jesus ist der Urheber und Vollender unseres Glaubens, und wir lernen ihn und den Vater kennen, wenn wir ihm nachfolgen. Wenn du wirklich zerbrochen bist, dann ist deine Freude im Herrn und an dem, was er dir gibt. Du musst loslassen und Gott machen lassen. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, Verse 19 bis 22. Ich lese Matthäus Evangelium, Kapitel 6, beginnend in Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Vers 20. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Vers 21. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Vers 22. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Dein Auge ist die Lampe für den Körper. Wenn dies deine einzige Art zu leben ist, wirst du immer wieder sündigen. Die Sünde kam dadurch, dass der Mensch auf das Wissen und die Weisheit schaute, die verfügbar und unabhängig von Gott waren und sich von ihnen verführen ließ. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Verse 10 und 11. Das ist Römer Kapitel 8. Ich lese Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Dein Körper sollte ohne die Eingebung des Heiligen Geistes leblos sein. Du hast die Möglichkeit, dein Leben zu leben, indem du stattdessen dein Ohr neigst. Deine wahre Persönlichkeit bleibt verborgen, bis du dich mit Gott verbindest, indem du Jesus zum Herrn und nicht nur zum Retter machst. Paulus schrieb in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Wenn du auf den Geist hörst und ihm gehorchst, wirst du zu einer lebendigen Seele. Sein Geist wird dir Leben einhauchen und dich leiten. Du wirst bald eine neue Kreatur sein und jeder wird sehen, dass dein Leben verändert wurde. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 7, Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Du kannst weltliche Weisheit ablehnen und dich dafür entscheiden zu glauben, dass Gott einen Weg für dich finden wird. Wenn du glaubst, dass Gott dich liebt, wirst du ihn alle richtigen Entscheidungen treffen lassen und du wirst sehen, was er tun kann. Ohne ein Leben im Glauben wirst du niemals gerechtfertigt sein. Paulus schrieb in Römer, Kapitel 1, in den Versen 14 bis 17. Ich lese Römer, Kapitel 1, beginnend in Vers 14. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Vers 15. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Vers 17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn du ein bequemes Christentum und eine falsche Demut oder eine falsche Freiheit präsentierst, täuschst du andere, aber vor allem täuschst du dich selbst. Die erste Konsequenz ist, dass du niemals das Reich Gottes betreten wirst, bis du von all deinem Selbstbetrug Buße tust und völlig zerbrochen bist. Jemand, der Jesus nur als Retter annimmt, wird zurückgelassen werden, wenn Jesus kommt. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 20, Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Paulus hat die Herrschaft Jesu in seine Evangeliumsbotschaften aufgenommen. Paulus schrieb in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 5, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, und selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Viele Prediger sagen, man müsse ihn zum Herrn und Retter machen, aber sie erklären nicht, was Herrschaft wirklich bedeutet. Die Wahrheit ist, dass sie die Notwendigkeit der Herrschaft nicht verstehen und ihn selbst nicht zum Herrn gemacht haben. Johannes schrieb in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 28, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir freimütig haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Nur diejenigen, die in Christus bleiben, werden entrückt werden. Die Welt wird es nicht einmal bemerken. Die Zurückgebliebenen, die wiedergeboren sind, werden am Boden zerstört sein, wenn sie merken, dass sie die erste Auferstehung verpasst haben. Sie werden weder jemanden haben, der ihnen hilft, noch Lehrer oder Pastoren. Alle Zurückgebliebenen bringen Ausreden für ihre Sünde vor und werden alle denselben Fehler gemacht haben. Zu diesem Zeitpunkt werden sie niedergeschlagen sein, aber sie haben immer noch eine Chance, gerettet zu werden. Einige werden zur Gerechtigkeit aufwachen. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 34, werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Die Anweisungen von Paulus an die erste Gemeinde sind eindeutig. Paulus schrieb in Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 31, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Das Wort Herr in Strong's ist die Nummer 2962, bedeutet oberste Autorität, das heißt als Substantiv Herrscher, implizit Herr als respektvoller Titel, Gott, Gebieter, Meister, Herr. In der Amplified Bibel steht dieser gleiche Vers so: Glaube an den Herrn Jesus Christus, gib dich ihm hin, nimm dich aus deiner eigenen Obhut und vertraue dich seiner Obhut an, und du wirst gerettet werden. Wirst du bereit sein, wenn Jesus kommt und an der ersten Auferstehung teilhaben? Alles, was du tun musst, ist an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Glaube und nimm ihn als Herrn deines Lebens an. Nummer 1. Gib dich ihm hin und lege fest, dass er dein Herr ist. Nummer 2. Kümmere dich nicht um dein eigenes Wohlergehen und deinen eigenen Komfort in dieser zeitlichen Welt. Nummer 3. Höre auf jede seiner Anweisungen durch den Heiligen Geist, damit er sich voll und ganz um dich kümmern und dich bewahren kann. Du kannst sagen, dass du glaubst, dass Jesus der Herr ist und dich ihm trotzdem nicht hingeben. Selbst die Teufel wissen, wer Jesus ist und zittern. Wenn du immer noch sündigst und leicht in Versuchung gerätst, dann ist er nicht der praktische Herr deines Lebens. Hast du wirklich in deinem Herzen geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, oder nur in deinem Verstand? Ist Jesus nur eine Figur oder ist er wirklich der Herr deines Lebens? Wenn du gerettet werden willst, schlage ich vor, dass du diese drei Dinge tust, die in der Amplified Bibel erwähnt werden. Nummer 1. Übergib alles vollständig Gott und mache ihn zum Herrn. Nummer 2. Höre auf, dich um deine eigenen Interessen in diesem Leben zu kümmern. einschließlich deines eigenen Komforts und Wohlbefindens. Nummer 3, lerne seine Stimme zu hören und nur das zu tun, was er sagt, und gehorche dem Heiligen Geist, Jesus und dem Vater. Glaube bedeutet, Gott zu vertrauen, dass er vertrauenswürdig ist und das tun wird, was er verspricht zu tun. Hast du einen Glauben, der sich wirklich an Christus klammert? Wenn du das tust, wirst du seiner Stimme vertrauen und gehorchen, auch wenn Schwierigkeiten auftreten. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen möchtest, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen, Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen neuen Anfang machen und auf den schmalen Weg kommen möchtest, täglich im Geist sehen, das volle Heil und die Freiheit durch regelmäßige Buße erfahren möchtest, dann kann ich dir das Buch empfehlen, Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Akzeptiere keine gefälschte Version des Christentums, die auf religiösen Werken beruht, damit du dich nicht täglich verleugnen und Gott vertrauen musst. Wenn du weißt, dass du der Wahrheit widerstanden hast und wissen möchtest, warum, dann kann ich dir das Buch Das vergoldete Gefängnis, überarbeitete Ausgabe von Joseph Hedgecock empfehlen. In dieser Botschaft geht es um einen Zerbruch. Und es ist eine Zerbrochenheit, die jedes wahre Kind Gottes haben sollte. Einige von euch haben nur Dinge in ihrem Verstand geglaubt und kennen ihn nicht. Wenn ihr ihn wirklich kennt, werdet ihr ihm vertrauen. Wenn du weißt, dass er dich liebt, wirst du ihn vollständig zum Herrn deines Lebens machen. Und dein Leben wird sich verändern. Du wirst seine Stimme kennen und ständig hören. Diese Art von Beziehung ist möglich, wenn du zerbrochen bist. Das ist der beste Weg, zu ihm zu kommen. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur Christus, und Christus ist unser Beispiel. Er starb für die Sünder. Er hat sich selbst aufgegeben, damit wir gerettet werden können. Ich bete für dich, dass du durch diese Botschaft verändert wirst, dass du lernst, wie du ihm nachfolgen kannst. In Jesu Namen. Vater im Himmel, ich weiß, dass du zu deinem Volk sprichst, das sich danach sehnt, an einem Ort zu leben, an dem es eine einfache Beziehung mit dir hat. Ihr Leben ist im Moment zu kompliziert und sie benutzen ihren Verstand, um die Dinge Gottes zu verstehen. Und Vater, ich bete für sie, dass sie jetzt einfach loslassen und Gott machen lassen. Dass sie dich hereinlassen und bereit sind, sich mit der Sünde und der Schande in ihrem Inneren auseinanderzusetzen, die sie daran hindern, deine Stimme zu hören und eine intime Beziehung zu dir zu haben. Vater, ich bete für sie in Jesu kostbarem Namen. Amen. Eine Zusammenfassung der in der heutigen Botschaft verwendeten Bibelstellen findest du unter dem Video, entweder in schriftlicher Form oder über einen Link zu einer Website. Unsere Kontaktdaten findest du am Ende dieser Botschaft. Gott segne dich.